Also ich halte von solchen Sachen gar nichts. Wenn einer sagt, ein paar Kilo zu viel, es gibt nur eine, die wirklich funktioniert, FDH. Das andere funktioniert nicht. Aber dann wird halt nur die Hälfte gefressen.
Nonstop Nomsen macht Laune.
Herzlich willkommen. Nonstop Nomsen Folge 11. Schön, dass du mit dabei bist. Ist wieder eine tolle Ausgabe geworden mit Küchenmeister Armin Rossmeier, der dir erklärt, wie gesunde moderne Küche aussehen muss. Er weiß, wie es geht, weil er sich Zeit seines Lebens mit der Ernährung beschäftigt. Er zeigt dir auch, wie er das mit seinen unglaublichen 70 Jahren bis heute zum Frühstück, beim Mittag und Abendessen umsetzt. Was das gesunde Abnehmen angeht, bekomme ich auch eine Menge neue Inspirationen und wichtige Tipps für meine eigene Operation Waschbrettbauch. Armin und ich sind seit vielen Jahren gut eingespieltes Fernsehküchenteam. Wir kommen beide aus Franken und haben Spaß an unserer Arbeit. Ich habe von ihm in fast 2 Jahrzehnten gemeinsamer Arbeit so viel gelernt, dass ich längst privat mit Küchenfertigkeiten glänzen kann, die mir meine Familie früher nie zugetraut hätte. Wenn wir im Fernsehen kochen, ist es immer sehr launig und der eine gibt dem anderen schon mal einen ordentlichen Spruch mit. In unserem Gespräch ging es richtig ans Eingemachte, allerdings was die Dinge angeht, die bei uns ernährungstechnisch schieflaufen. Da kann sich Armin richtig aufregen. Da versteht der Küchenmeister nämlich keinen Spaß. Ich hoffe, du kannst einige seiner Anregungen auch in deinen Alltag integrieren. Viel Spaß beim Zuhören. Servus Armin.
Hallo Ingo, morgen.
Ja, mal was anderes, ne?
Ja, das ist mal ganz was anderes. Erinnert mich heute, dein Wohnzimmer erinnert mich so an meine Radiozeit. Wir haben ja damals auch so in kleinem Studio angefangen, erstes Privatradio Deutschlands, Antenne Bayern. Und ich war ja von Anfang an dabei. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, Tag und Nacht geschuftet. Und wirklich die ganzen Bänder schneiden, das war ja damals praktisch wie so ein Scherenschnitt. Nicht alles elektronisch, digital, wie das heute ist, nein. Also da waren es viele Nächte.
Ich kann mich erinnern, bei meinen ersten Radiobeiträgen, wenn da mal so ein Schnipsel verloren ging, da bist du durchgedreht. Ja. Ja, man hatte zu Hause für die Jüngeren nochmal erklärt, so ein Tonbandgerät und dann musste man immer
zwei
so
Spulen gedreht, gehört und dann genau diese Passage, diese Stelle gesucht, wo du schneiden kannst. Irgendwann hast du dich verschnitten, hast du am liebsten das ganze Band zum Fenster rausgeschmissen.
Ich kann mich erinnern, als ich beim Radio war, habe ich dich natürlich auch in Bayern gehört.
Ja. Du warst Bayern 3, ne?
Ich war dann Bayern 3, habe aber bei Radio Oberland angefangen und da hatten ja die Antenne Bayern Leute eigentlich mal angefangen.
Richtig,
mit dem ersten
die
Testprojekt
waren
in den
von Radio
80ern.
Oberland.
Du hast ja auch ganz früh schon angefangen zu arbeiten, ne? Du bist ja eigentlich gar kein zunächst gelernter Koch, sondern du dürftest deinen Traumberuf gar nicht machen,
ja,
oder? Wie war das?
Du musst sagen, ich bin ja ein Jahr früher in die Schule gekommen, in Oktober geboren. Dann musste ich so eine Aufnahmeprüfung machen, da musste ich mit Plastilin irgendwelche Figuren modellieren und da war so ein Rechenschieber da, da musste ich drüber zählen. Also so ein Kinderidiotentest, sag ich mal.
Und dann haben sie dich in die erste Klasse gelassen.
Und dann haben die gesagt, okay, da darf man ja früher rein, muss ich also nicht noch ein Jahr warten. Ob ich es wollte oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wahrscheinlich wollte ich noch ein bisschen Kind sein. Andererseits habe ich jetzt neue, natürlich Schule, alles interessiert. Und ja, dann bin ich halt in die Schule gegangen. Fertig.
Aus.
Ja, und dann kam ich ein Jahr früher raus.
Und dann dürftest du nicht Koch lernen.
Ja, ich wollte ja Koch werden. Und das war damals aufgrund des neuen Jugendschutzgesetzes, das damals eingeführt wurde, durfte man ja dann plötzlich abends nicht mehr arbeiten. Und du weißt ja, Koch, der arbeitet bis Mittag um 5:30, Feierabend, um 5:30, 6:00 geht es wieder los, bis um 11:00, 12:00. Ja, und das war ja alles nicht möglich. Da haben die alle mir gesagt, nee, Ausbildung zum Koch geht nicht, kann ich später mal machen, dann müsste ich eventuell schon Vorberufung
machen.
Aber
wie alt warst du dann?
Na, 13.
13?
Ja.
Also, weil du mit 13 dann schon die mittlere Reife oder Hauptschulabschluss oder was
hattest? Nein, das waren 8 Jahre Volksschule, von 5 bis 13.
Ach so, und fertig?
Fertig. Ja. Mehr gab es da nicht. Ja. Und da waren immer 2x4 Klassen zusammen, 1 bis 4, also 1, 2, 3 und dann 4, 5, 6, 7, 8.
Ja, krass.
So war man das. Da war das nicht so, dass es eine erste Klasse gab, eine zweite. Wir waren im Unterricht ja alle zusammen in diesen Dorfschulen. Das waren ja, denn die Schule war ja in unserem alten Rathaus neben unserem Bauernhof. Gleich daneben war die Schule. Ich konnte also, wenn meine Mutter unten vorbeigelaufen ist, konnte ich ja winken. Ja, so war das.
Und deshalb kam auch diese Leidenschaft fürs Kochen hoch, oder was? In der Kindheit
am Bauernhof?
Ja, die
Leidenschaft zum Kochen kam eigentlich, Ingo, eigentlich dadurch, dass ich ja nicht der Bauer war oder auch nicht so mit der Technik zu tun haben wollte. Traktor fahren, wir hatten damals so einen Allgäuer, so einen, den man noch mit ankurbeln musste. Es war für mich alles nichts. Meine Schwester war dafür begeistert, ich eigentlich nicht. Ich war lieber der, wenn die anderen auf dem Feld sind, der daheim war bei der Oma. Und dann haben wir Kuchen gebacken und das hat mich begeistert. Ja? Also den ganzen Tag Haushalt zu machen, alles was angebrannt wird. Klar mussten wir auch putzen, Kaffeemühle, dann durchdrehen wieder die Gerste, die ja zum Malz gemacht wurde in der Stadt, durchdrehen, damit wir unseren Kaffee kochen konnten.
Muggefuck.
So, Muggefuck, Lindes, das war ja ohne Bohnen. Ja. Das war ja nur Gerstenmalz und dann kam immer so eine Tablette rein, so eine braune, wie so ein größeres 5-Mark-Stück. Die hat, glaube ich, Zigori geheißen, es kam da rein, dann war die Farbe drin. Oh ja. Und das haben wir halt gemacht und dann den Tisch aufgedeckt und dann schon Brot aufgeschnitten, dann im Hühnerstall hinter die Eier geholt und im Garten schnell noch ein paar Kräuter holen müssen. Und da war ich also der Gehilfe meiner Oma. Hat mir Spaß gemacht.
Und dann wolltest du unbedingt Koch werden und dann sagen die, das geht nicht.
Aufgrund des Jugendschutzgesetzes ging das damals nicht. Eigentlich blöd, wenn ich dir jetzt die Story erzähle, da habe ich Konditor gelernt. Da habe ich gesagt, okay, dann lerne ich halt erst Konditor.
Da musst du nachts um 3 aufstehen.
Ja, das durfte man. Also ja. Ich durfte um 4:30 musste ich aufstehen, weil um 5 ist dann die Dampflok, ich bin dann mit der Dampflok gefahren, die Dampflok nach Bamberg gefahren, musste zum Bahnhof laufen, der Bahnhof war auch um die Ecke, und dann in die Dampflok einsteigen und da habe ich dann drin gefrühstückt, was man halt so gehabt hat, da war oben so ein Netz, da konnte man seinen Rucksack reinlegen. Ja, und da habe ich da irgendwas gegessen, was die Mutter mir geschmiert hat, so Brote. Und dann war ich in Bamberg angekommen, reingelaufen in die Konditorei und da habe ich dann praktisch backen müssen.
Also du hast dann Konditor gelernt, hast es auch fertig gemacht und dann
komplett durftest fertig, du Koch werden. Ich wurde damals auch Kammersieger, also der beste Konditorlehrling in diesem Jahrgang. Das habe ich gemacht bei der HWK, also Handwerkskammer Bayreuth. Und dann habe ich das noch ein Vierteljahr gemacht ungefähr und dann habe ich angefangen die Lehre zum Koch. Dann durfte ich ja endlich, darf ich meinen Traumberuf machen. Heute würde ich sagen, das war eigentlich der richtige Weg, nur Koch zu lernen. Würde gar nicht ausreichen. Also wer heute nur einen Koch ist, früher, darum ist ja auch der Kochberuf, ist ja ein kaufmännischer Beruf, ist ja IHK. Mhm. Und alle anderen Gastronom- oder Lebensmittelberufe oder gastronomischen Berufe, alle anderen, Bäcker, Metzger, Brauer, Melzer, Konditoren, alles sind HWK. Also Handwerkskammer sind Handwerksberufe. Der Koch ist der Einzige, der kein Handwerk ist. Der konnte im Frühjahr, weil konnte jeder eine Kneipe aufmachen, er musste nur das Kaufmännische verstehen. Und das musste man bei der IHK machen. Deshalb ist bis heute der Koch bei der IHK und nicht bei der HWK.
Aber heute bist du ja auch als Küchenmeister derjenige, der den Köchen die Prüfungen abnimmt in Bayern.
Ich
bist du
ein Hanna Hunter? Ich bin Prüfungsvorsitzender der IHK für München und Oberbayern, betreue die Landkreise Rosenheim, Miesbach, Altötting, Traunstein und Berchtesgadener Land, den gesamten Südosten für alle gastronomischen Berufe. Ist natürlich nur möglich, weil ich natürlich vom Backen alles verstehe. Ich hatte in einer Konditorei in Bamberg gelernt, wo er Bäckerei und Konditorei war. Mhm. Ich konnte also wirklich schöne Sachen machen, Marzipanfiguren und alles mögliche, Hochzeitstorten. Andererseits konnte ich aber auch die besten Brote mitbacken. Also ich habe jetzt nicht nur das eine gelernt, sondern beides. Das war schon eine Multi-Ausbildung. Und dann eben der Koch noch oben drauf. Und dann habe ich als Koch gleich weitergemacht und habe meinen Diätkoch draufgesetzt. Und dann wieder weitergemacht und dann meine Meisterprüfung draufgesetzt in Bad Kissingen. Und so habe ich praktisch jetzt ein unheimlich großes, fundamentales Wissen. Und das war ja auch der Ausschlag, warum ich die Uni, die TU München, dann jetzt vor, das sind jetzt schon wieder 8 Jahre, geholt hat an die TU, wo ich Lehramt Nahrungsmittelgewerbe ausbilde, Vorlesungen mache.
Also du bist ja quasi der Dozent, der erzählt, was genau?
Ja, ich mache Chemie, Physik und Biologie bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Ich mache das, die ganzen rechtlichen Geschichten vom Lebensmittelrecht, was da alles so mit reinfließt, was bei der Erstellung von Speisekarten beachtet und befolgt werden müssen, mit Zusatzstoffen, mit Allergenen und. Mache natürlich Allergen und Intoleranzen. Also Umsetzung ernährungswissenschaftlicher und ernährungsphysiologischer Erkenntnisse in die betriebliche Praxis. Alles, was uns die Wissenschaft vorgibt, was die Wissenschaft sagt, so ist es, müssen wir jetzt auf unseren Beruf zuschneiden und in dem Berufsbild des Kochs oder des Bäckers, des Konditoren mit einbauen.
Da bist du perfekt, weil du musst mir nachher mal erklären, wie ich jetzt möglichst schnell einen Waschbrettbauch kriege und was wir mit der Ernährung falsch machen.
Ja, Waschbrettbauch ist in der Regel ganz einfach zu machen. Ne? Aber das machen wir nachher.
Zunächst müssen wir mal aufklären, dass wir zwei, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen. Also ich kenne dich aus dem Radio schon ewig, im Fernsehen bestimmt seit 19 Jahren. Ne?
Länger, ich mache ja Fernsehen insgesamt jetzt 35 Jahre.
Ja, aber persönlich gemeinsam also persönlich. Kochen wir seit, glaube ich, 19 Jahren
oder sowas. Wir haben schon 20-Jähriges,
Ingo. Ja, volle Kanne. Aber du warst am Anfang die ersten paar Wochen noch gar nicht dabei,
oder? Das erste Vierteljahr war ich der Produzent für die Kochgeschichte. Und dann erst habe ich übernommen. Das war damals, ich habe angefangen, glaube ich, volle Kanne Ende August. Und ab Januar habe ich übernommen und dorthin habe ich bis dorthin produziert.
Genau, dann haben wir quasi nächstes Jahr im Januar unser 20-Jähriges. Weil ich bin
wo im Oktober. Wo wir zusammen in einer Sendung
sind. Ja, genau, wo wir zusammen in einer Sendung sind. So ist es. Und wir verstehen uns auch viel besser, als viele denken. Du bist ja schon, also vor der Kamera, da muss ich ehrlich sagen, musste ich viel einstecken in den letzten Jahren.
Ingo, ja, ich sage viel einstecken. Du hast darauf auch sehr viel gelernt. Und wir haben uns ja beide oder versuchen uns beide ja immer irgendwo wieder hochzuschaukeln, damit es dem Zuschauer auch Spaß macht. Wenn ich dir 100.000 Mal vielleicht nur sage, muss ich mehlig kochende Kartoffeln nehmen und beim nächsten Mal weiß das nicht und ich sage es dann wieder, sagt der Zuschauer langweilig. Dann, wenn ich aber sage, Ingo, ich habe dir das schon 100 Mal erklärt, wenn ich ein Kartoffelpüree mache, braucht man eben eine mehlig kochende. Ja. Für Pommes frites brauchst du eine festkochende.
Das ist ganz klar. Ich habe ja auch dazu gelernt. Ja, manchmal tue ich ja nur fürs Fernsehen, so ein bisschen dumm. Das weißt du ja auch.
Weiß ich.
Also zwischen uns ist alles in Ordnung. Wir sind beide Franken. Wir haben beide
das
fränkische Gen in uns. Das schweißt schon allein schon zusammen. Ja?
Nein, das muss man einfach so sehen, dass wir uns von Anfang an einfach verstanden haben. Gut, weil wir natürlich beide einen Dialekt haben. Unsere Dialekte unterscheiden sich nur gering. Du bist Mittelfranke, ich bin Oberfranke. Aber wir wissen immer, um was es geht. Und wenn wir so alte Sprüche irgendwo dann aufgreifen, dann hat es auch seine Berechtigung, weil wir die auch kennen und wir könnten die auch für jeden umsetzen. Und deshalb, glaube ich, versteht man sich auch und vor allem, weil wir sind keine Chauvinisten. Du bist keiner, der sich mit aller Gewalt in den Vordergrund drängelt, ich auch nicht. Ja, ich gehe zu keiner Talkshow nirgendwo hin, weil ich das nicht brauche. Ich habe meinen Job, mache meinen Fernsehen und will eigentlich, wie du auch, im Job deine Ruhe dann haben, um dass man sich auf dem Job auch richtig konzentrieren kann. Und so ein Morgenjob ist ja so, ich sehe es ja immer, wenn ich die Live-Sendungen mache und muss dann früh um 5 Uhr aufstehen, kein Dauerjob wäre es für mich nicht.
Ja, ja gut, aber ein paar Wochen im Monat geht es schon.
Nein, aber für dich ist es ja quasi ein Dauerjob.
Berufung, ja. Berufung. Ich meine, aus der Gastro und aus dem Bäcker- und Konditoreihandwerk kennst du das ja. Also da muss man auch früh aufstehen.
Ja,
und,
aber das hat mir auch gereicht. Ja, genau. Du darfst nicht vergessen, ich musste in der Lehre als Konditor früh aufstehen. Und wie ich dann in der zweiten Lehre war zum Koch, musste ich nachts lange aufbleiben. Also, ich habe die ganze Bandbreite durch, rund um die Uhr.
Sag mal, wie findest du denn das, wenn uns andere hochnehmen, jetzt so bei Kalkofe oder bei Switch oder so? Kannst du darüber lachen?
Ja, ich sage, das ist eigentlich ein Ritterschlag. Damit will man uns klar machen, euch kennt jeder und euch brauchen wir jetzt da als Figuren vorne dran. Dann läuft auch unsere Geschichte bei irgendeinem Kanal. Und ich finde es also sehr schön und es wird auch sehr professionell gemacht. Das ist jetzt nicht kitschig, die schlagen auch nicht unter die Gürtellinie. Ich muss sagen, also besser kann es eigentlich nicht gehen. Ja? Ich muss selbst darüber lachen. Ich kann mich noch erinnern, wie das erste Mal war. Ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Was war das? Switch
oder Switch war das erste Mal.
Ja, und dann hast du mich angerufen, 11:30. Nein, was die gerade machen, eine Frechheit.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, aber du hast dich erst mal aufgeregt.
So ich habe es noch gar nicht gesehen zu der
Kannst du mir überhaupt sagen, um was es geht? Dann hast du gesagt, Switch Reloaded, so kenne ich nicht. Ja, dann hast du mich versucht aufzuklären. Da habe ich schon mal gelacht, wie du mir so Szenen daraus erzählt hast. Ja, und dann hast du am nächsten Tag, wie alles wieder mal abgeklungen war, dann hast du mir gesagt, ja, eigentlich, ja, das ist doch ein Ritterschlag. Aber ich gesagt, ja, Ingo, genau
so ist es.
Das war nur der erste Moment. Ja. Das war ja was völlig Neues.
Damals total.
Dass Leute das so wie wir zwei jetzt, die eigentlich nur ihren Job machen, dass die plötzlich zu irgendeinem Star gekürt werden durch Switch Reloaded. Das war ja eine völlig neue Sache.
Ich meine, überhaupt diese Geschichte mit dem Stardom, sagen die Amerikaner und Engländer, dass Köche plötzlich die großen Stars werden, das ist ja eine Entwicklung, die du hautnah erlebt hast. Du kochst seit 30, 40 Jahren im Fernsehen mittlerweile. Als du angefangen hast, gab es noch gar nicht so viele. Jetzt schießen die Fernsehköche wie Pilze aus dem Boden und manch einer sitzt zu Hause und denkt sich, oh, ich will auch Fernsehkoch werden. Aber Fernsehkoch ist noch kein Ausbildungsberuf, ne?
Nein, das wird's auch nicht geben. Das wird jetzt auch irgendwann wieder komplett abebben. Dann wird es wieder alles neu geschrieben werden, weil wir haben uns da ganz ehrlich in eine Sache komplett verrannt. Wo man sagt, das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Wenn wir sehen, wie viele Jugendliche heute dick und fett sind, ja, wie viele Erwachsene mit Gesundheitsproblemen kämpfen, dass wir Jugenddiabetes, dass den Typ 2 Diabetes, den Altersdiabetes schon bei 35-Jährigen haben, was früher die Zuckerkrankheit der Oma war. Ja. Ja, da war die 65, 70. Ja, das haben heute die jungen Leute. Und wenn ich das so alles entwickle, muss ich sagen, da haben wir als Köche eigentlich etwas versagt. Wir hätten von vornherein, ich kann mich erinnern, wie ich mich ausbilden lassen habe zum Diätkoch, in eine ganz andere Schiene dann gelaufen bin und habe das erste Mal im Radio dann gemacht bei Antenne Bayern, das sind jetzt über 30 Jahre her, habe damals die Sendung gehabt, Gesundheitsküche am Samstagvormittag. Das war immer live im Studio in München und dann haben viele draußen immer gesagt, naja, das ist der Krankenhauskoch. Ja. Ja, weil ich halt über die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit. Und ich habe damals schon immer gesagt, 70% aller Krankheiten sind ernährungsabhängig. Und heute spüren wir das tagtäglich immer mehr. Und wenn wir die Jugendlichen anschauen, dann muss man sagen, sorry, klar, die haben weniger Bewegung, weil sie es nicht wollen. Dann werden irgendwelche Dinge wie Cola für 1,5 Liter Flaschen, einem Rucksack rechts und links steckt eine, der ganze Dreck wird, sagen wir mal, gesoffen. Ja? Und wenn wir das mal ganz ehrlich sind, so kann es nicht gehen. Da hätten wir schon als Köche auch unseren Beruf wahrnehmen sollen. Richtig, jetzt sagen wir es, Moment, die Zeit wird sich ändern, kommt schrittweise auf uns zu. Wir müssen umstellen, weniger Kalorien, trotzdem eine hohe Nährstoffdichte. Dann, ja, das hätten wir alles mitmachen sollen. Nein, da hat auch mal das angefangen, der eine so gekocht, der andere. Alles war beim Kochen erlaubt, keinerlei Vorschriften mehr, so quasi, das darf man nicht. Was interessiert mich? Die Grundsoßen, die ich früher gegeben habe, ich wurschtel da selbst was zusammen. Und wenn ich heute so oft im Fernsehen sehe, was die für, ganz ehrlich, für ein Dreck zusammenkochen, ernährungsphysiologisch, völlig undiskutabel.
Also zum Beispiel, was meinst du damit dann konkret? Irgendwie, dass irgendwelche Dinge zusammen...
Ja, da werden Sachen zusammen, die weder harmonisch zusammenpassen, noch von den Inhaltsstoffen zusammenpassen.
Aber Hauptsache es schmeckt, oder? Ist das nicht?
Nein, das ist eben der Fehler. Ja. Darum haben wir ja heute die 16- und 17-Jährigen, Hauptsache es schmeckt. Die gehen zu McDonald's, Hauptsache es schmeckt. Verstehst du das? Und genau das, da hätten wir doch nicht hin dürfen. Wir hätten gesagt, ein Gericht ist nur dann in Ordnung, wenn es vollwertig ist, wenn es die Gesundheitskriterien erfüllt. Und wenn es dann noch wirklich gut schmeckt, dann haben wir das Ziel erreicht. Aber heute nur Geschmack, die essen ja nur noch Streetfood. Ja, das Zeug schmeckt mit Geschmacksverstärkern hin und her. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn die Gesundheitssysteme das irgendwann nicht mehr bezahlen können. Ein Diabetiker mit 35, wenn der mal 70, 80 wird, was glaubst du, was der Kasse kostet? Alle anderen Krankheiten natürlich genauso. Schlaganfälle, Herzinfarkt, dies, was dann alles um die Wechseljahre dann daherkommt. Das sind Patienten, die 20, 30 Jahre betreut werden müssen.
Aber was heißt denn vollwertige Ernährung?
Ja, vollwertig heißt, wenn alle Nährstoffe, die essentiell sind, also lebensnotwendig sind, einem Gericht vorhanden sind. Sagen wir, das wird in jedem Gericht ist es nicht so machbar, aber da hat man den Tagesausgleich und den Wochenausgleich. Wenn ich heute beim Frühstück 3 Semmeln esse, am Mittag esse ich ein Baguette für Tomatenmozzarella und abend wieder irgendwas mit Brot und Aufschnitt. Ja, da habe ich schon von Haus aus viel zu viel Kohlenhydrate gegessen, wundere ich mich, dass ich dann dick werde. Da muss ich sagen, tagsüber schon ausgleichen, überlegen, was habe ich denn schon gegessen, nicht einfach reinschaufeln und rein damit. Und Ende der Woche muss man sagen, die Woche war schon ein bisschen, habe ich viel unterwegs, viel Straßenfood gegessen und so weiter. Jetzt sollte ich am Wochenende mal daheim wieder selber was Schönes machen, um wieder mal die Nährstoffdepots richtig aufzufüllen. Mhm. Das ist eigentlich die Küche. Und wenn du überlegst, ich habe... mein Leben lang immer nur 70, maximal 72 Kilo gewogen. Ich kann heute noch Jeans anziehen von damals und war noch nie krank.
Ja.
Wenn du überlegst, ich war im Krankenhaus ein einziges Mal. Da wurden mir 2 Divertikel entfernt, das war alles. Aber ich war noch nirgendwo beim Arzt in einer Klinik oder sonst was. Und das muss ich sagen, das kommt daher, weil ich mich halt immer... hat nirgendwo was gefehlt, dass ich sage, naja, ich hätte mal gerne ein Stück Schweinebraten gegessen oder Schweinshaxen. Esse ich auf dem Oktoberfest. Ich esse einen Ochsenbraten, aber das esse ich doch einmal im Jahr. Das ist genauso gut. Man wird nicht dick zwischen Heiligabend und Neujahr. Umgedreht werde ich dick. Und das meine ich ja. Ich habe auf nichts verzichten müssen.
Ja.
Und war aber auch nie krank.
Wie ernährst du dich dann? Wie sieht dein Tagesplan an Ernährung aus?
Also ich bin kein typischer Frühstücker, der aufsteht und geht zum Bäcker und holt Semmeln. Brauche ich nicht. Ich stehe früh auf, dann mache ich wahrscheinlich, trinke ich nur einen Kaffee. Und das ist was dann eigentlich schon mal. Und wenn Obst gerade greifbar ist, wird Obst gegessen. Dann esse ich, gehe mit meinem Hund Gassi, nehme 4 Mandarinen mit. Unterwegs esse ich 4 Mandarinen oder eine Banane, sonst nichts. Und dann esse ich so gegen mittags, zwischen 11 und 1, zum Beispiel nur Tomatenmozzarella ohne Brot.
Ja.
Da habe ich mein Eiweiß über die Mozzarella, habe meine Tomaten, tue mir was Gutes und dann brauche ich nichts bis zum Abend. Nur am Abend gehe ich viel essen, weil es zeitlich anders nicht geht. Dann esse ich am Abend eine kleine Vorspeise und dann irgendwann wird ein Fisch. Fleisch esse ich ja wenig, verhältnismäßig gegenüber was andere essen. Ich esse Fleisch, bin also kein Veganer oder reiner Vegetarier. Ich bin also ein Flexitarier, aber die Portionen sind dementsprechend angepasst. Und ich achte halt auf meine Kohlenhydrate. Wenn ich einmal Kartoffeln am Tag habe, gibt es keine Kartoffeln mehr am Tag.
Ja. Was ich so interessant finde, wenn man mit dir essen geht, sage ich immer, und wir hätten gerne noch eine Flasche Wasser. Und du sagst, Wasser, was brauche ich? Wasser? Wasser habe ich zu Hause.
Naja, also ist doch Wasser, nehme ich zum Waschen. Ja. Ja, genau. Weil wenn ich am Abend dann ausgehe, dann möchte ich ein Glas Wein trinken. Das hätte ich auch daheim. Ja. Aber damit will ich sagen, dass ich das Essen genießen will. Und ich weiß auch, wenn du mich eine Woche später fragst, wir waren letzte Woche beim Essen, was haben wir damals gehabt, weiß ich das noch. Weil ich mir das abspeichere. Die gehen heim, die wissen schon nicht mehr, wenn man sie daheim fragt, was hast du gerade gegessen, wissen die schon nicht mehr. Weil sie sich mit dem Essen nicht auseinandergesetzt haben und nicht beschäftigt haben. Und wir müssen doch davon ausgehen, dass das für uns im Leben das Wichtigste ist. Wenn ich jetzt jeden Normalen frage, was hat denn dein Auto, was brauchst denn du auf 100 Kilometer? 7,5, 8 Liter, 9 Liter, der andere 6 Liter, wie und wo? Wenn ich denselben frage, wie hoch ist denn dein Kalorienverbrauch? Weiß der nicht.
Ja, aber woher weißt du, was du an Kalorien verbrauchst?
Das kann ich mir doch rechnen. Meinen Tagesbedarf kann ich mir doch errechnen und den Rest, wenn ich ein bisschen Sport treibe, kann ich ein bisschen was drauflegen.
Also so wie errechne ich das?
Na, pro Kilogramm Körpergewicht. Du hast 70 Kilogramm.
Na, ich habe nicht 70, ein bisschen mehr.
Nein, das sage ich mal. Ja. Dann mach das mal 24.
Ja.
Ja, 1680. So, das wären dann jetzt die Kalorien. Die Kalorien, die ich verbrauche im ruhenden Zustand. Im
also ruhenden, wenn ich auf der Couch liege.
Mal 24. Nein, kleine Arbeiten, also daheim. Lesen und so. Also jetzt keine. Wenn ich jetzt dann natürlich Sport mache, dann lege ich halt nochmal 100 oder 150 drauf. Wenn ich sage, ich muss heute draußen arbeiten, im Garten umstechen oder wie und wo, oder ich habe einen Beruf, der mich fordert, dann muss ich halt vielleicht einmal 400, 500 oder auch mal 1000 drauflegen. Mhm. Oder bei Hochleistungssportler. Dann kommen die schon mal. Ich habe die Schweizer Bob-Nationalmannschaft viele Jahre verpflegt und wir haben das dann hochgerechnet. Da waren wir halt bei 2.500 bis 3.000, teilweise 3.500 Kalorien. Haben wir aber gebraucht, weil die Trainingseinheiten ja so intensiv waren.
Ja.
Aber im Prinzip kannst du es immer von deinem normalen Gewicht einfach nach oben rechnen. Und dann ist das ja einfach. Aber das wissen die nicht, die Leute.
Ja, jetzt schon.
Ich meine auch, wenn ich dann sage, was hast du in deinem Auto, Reifendruck? Vorne, hinten? Dann sagt er, vorne, weiß ich nicht, hinten, glaube ich, tue ich immer 2,4 oder 2,6 rein. Wenn ich sage, wie hoch ist dein Blutdruck? Oh, noch nie gemessen. Verstehst du? Ja. Uns interessiert alles, wesentlich mehr im Leben, wie unsere wichtigste Maschine. Unseren Körper.
Ja.
Wir müssen uns um uns wieder mehr kümmern. Wir müssen auch mehr Selbstverantwortung übernehmen. Und nicht sagen, da gehe ich einfach zum Arzt hin, wie und wo. Dann lese ich halt in der heutigen Zeit im Netz das mal nach, was der Arzt mir jetzt gerade gesagt hat, warum er Tabletten verschreibt. Und dann sage ich, was? Wegen Purin musste er mir jetzt Tabletten verschreiben? Und nur, oh, Harnsäure. Ja, dann wird halt weniger Fleisch gegessen.
Ja.
Oder Wurst, dann brauche ich die Tablette ja gar nicht nehmen. Du weißt, was ich meine. Oder nicht eine 300er Allopurinol, sondern vielleicht nur eine 100er oder 50.
Ja, man merkt, du hast dich mit dem Thema seit Jahrzehnten beschäftigt.
Ja,
jetzt gibt's ja immer wieder, auch
danach gelebt.
Ja, jetzt gibt es ja immer wieder so Trends, die kommen. Ja. Da gab es die Molekularküche,
alles
dann Paleo gab es.
Die kommen dann, und gegangen.
Ja, oder die ketogene Ernährung höre ich jetzt immer wieder. Also Low Carb, das findest du ja grundsätzlich schon gut, ne?
Ich finde diese ganzen Geschichten, einfach, das sind nur Ernährungsumstellungen, auf die der Körper zunächst reagiert, völlig richtig. Aber da ist sofort in dem Jo-Effekt wieder drin, der schlägt sofort wieder um. Also ich halte von solchen Sachen gar nichts. Wenn einer sagt, ein paar Kilo zu viel, es gibt nur eine, die wirklich funktioniert, FDH. Anders funktioniert nicht. Aus, dann wird halt nur die Hälfte gefressen. So einfach ist es. Dann gehe ich halt früh, wie viel habe ich gegessen? 3 Semmel jeden Tag, jetzt esse ich nur noch 2. Ein paar Wochen später sage ich, jetzt versuche ich mal mit einer durchzukommen. Und meinen Belag, den beachte ich auch, wenn du überlegst, dass man heute, typisch deutsch, sage ich mal, auf der Semmel, da wird teilweise noch Butter gestrichen. Anschließend legen wir uns 2 Scheiben Wurst drauf. Oder kommt da auch noch Leberwurst mit drauf gestrichen. Dann legen wir uns eine Scheibe Käse drauf. Und da wird auf die halbe Semmel oder aufs Brot auch noch ein Spiegelei gelegt. Da habe ich 4 Cholesterinträger übereinander auf meine Semmel aufgebaut. Und wenn ich das über Jahre hinweg mache, dann braucht man nicht wundern, wenn mein Cholesterinspiegel zu hoch ist oder meine Harnsäure zu hoch ist. Verstehst du? Da müssen wir uns doch Gedanken machen. Dann nehme ich halt ein schönes Brötchen, mache in der Pfanne ein paar Tropfen Öl rein, mache die Pfanne nur ein bisschen warm, dann kann ich auch ein kaltgepresstes nehmen, die Semmel aufschneiden mit der Schnittfläche nach unten in Öl rein, habe ich schon mal kein Cholesterin, weil im Öl ja keins drin ist. Also so leicht wie ein Toast, so ganz leicht angehen lassen, fertig. Und dann lege ich mir da drauf eine Scheibe Käse, die Semmel ist jetzt leicht warm, dann schmeckt es wunderbar. Dann lege ich mir zwei Scheiben Tomaten drauf, aber nicht nochmal Schinken oben drauf und. Also wir essen, ich sage immer, das sind alles Lasagne-Esser. Damit meine ich schichtweise aufgebaute Essmethoden.
Ja, und dann sage ich, ich habe nur eine Semmel gegessen, aber mit 500 Schichten.
Ja, und das meine ich. Und da müssen wir einfach weg. Von solchen Dingen. Und das geht ja auch, deswegen brauche ich doch auf nichts verzichten. Und wenn ich aufs Oktoberfest gehe, dreimal in der Woche, wenn das gerade ist, sowas kann bei mir passieren, also dann, weil ich ja gern hingehe, dann ist einmal ein Hähnchen dran, einmal ist der Ochsenbraten dran, beim nächsten Mal die Schweinshaxe. Und das in einer Woche, dann weiß ich genau, das nächste Vierteljahr lässt du das alles weg.
Ja.
Aber ich habe jetzt den Genuss gehabt, die Freude, das Bier, alles was da, ist doch in Ordnung.
Kochst du denn dann eigentlich für dich privat zu Hause noch viel?
Ja, ich bin einer, der also die Lebensmittel wenig behandelt. Also das heißt, ich esse lieber kalt wie warm.
Ach, also ich, weil du beruflich so viel erhitzt, oder?
Nein, weil ich, das ist ja auch die Anti-Aging-Küche, die wir seit Jahren verfolgen. Die Anti-Aging-Küche, die wir auch bei uns bei Volle Kanne ja sehr stark mit einfließen lassen, hatten wir jetzt gestern erst wieder. Haut, Haare, Nägel, Schönheit von innen. Und da muss man einfach dazu sagen, du musst nicht stark denaturieren, die Lebensmittel verändern. Ja, du kannst, wenn du Tomaten, Mozzarella, habe ich ja vorhin schon angesprochen, da muss ich doch nichts Warmes dabei haben. Verstehst du das?
Ja.
Und da gibt es ja viele solche Sachen, die ich machen kann. Das Einzige, was wir gestern gekocht hatten, das waren die Beluga-Linsen. Die kleinen schwarzen Linsen und auch nur deshalb, weil die kürzeste Kochzeit von allen Linsen haben. Das heißt also, was in der Anti-Aging-Küche ja wichtig ist, die Kochzeiten alles zu reduzieren, damit die Inhaltsstoffe zu 90% erhalten bleiben.
Also das heißt,
und nicht beim Kochen die Hälfte weggeht.
Und auch nicht so scharf anbraten, sondern dann eher dämpfen, oder?
Ja, ich sage immer blond braten.
Mhm.
Also das ist so leicht, aber nicht stärker.
Ja.
Weil die ganzen Röststoffe müssen ja vom Körper verarbeitet werden. Die kommen hier im Magen rein, es muss Magensäure freigesetzt werden, damit wir das überhaupt
verarbeiten können.
Und das meine ich eben, da haben unsere Köche in den letzten Jahren große Fehler gemacht, weil sie genau diese Dinge gar nicht beachten. Und wenn ich mit Professoren von uns von der TU und so spreche, dann sagen die, das Problem ist heutzutage nicht das Lebensmittel, sondern die Verarbeitung ist das Problem. Wenn ich das draußen so mal an der Isar in München gehe oder bei uns am Sportlerheim vorbeilaufe, und dann sind sie dort mit alten Schuhrosten, dann wird gegrillt im Sommer, Haufen Kohle unten drin und dann hauen sie ihr Steak da drauf, das kann gar nicht schwarz genug gegrillt sein. Da muss man sagen, und dann hauen sie das Gepökelte ja auch noch drauf.
Also alles, was gepökelt ist,
wegen Nitrosaminen, darf über 130 Grad erhitzt werden. Und beim Grillen hast du ja 300 bis 350 Grad.
Ja.
Und das ist alles fast halb verbrannt. Und da bin ich überhaupt kein Freund davon. Und drum, privat, esse ich Lebensmittel am liebsten roh. Früh Obst und am Nachmittag wieder auch wieder irgendwo Obst, wenn es gerade da rumliegt oder welches da ist. Oder man besorgt sich was. Oder eben wie so Tomatenmozzarella oder einen schönen Pflücksalat, ja, und ein bisschen Thunfisch drauf. Da muss ich gar keinen Herd anwerfen. Und glaube ich, da müssen wir auch wieder mal hin. Bei uns muss alles gekocht werden, eigentlich verkocht werden. Und das geht einfach nicht.
Ja.
Weil mit dem Produkt, was ein hochwertiges Produkt ist, mit 100% zum Beispiel Vitamin C, wenn ich das zubereite, habe ich höchstens noch 50.
Ja.
Verstehst du das? Und da müssen wir wieder hin.
Ich dachte ja früher immer,
Kartoffelsalat essen,
schon klar. Ich dachte ja früher immer,
du willst
morgens,
es schaffen.
Morgens Müsli ist super, morgens Müsli ist ganz klasse und habe dann irgendwie festgestellt, da ist so viel Zucker reingehauen in dieses Müsli, dass
das
ich mich
Müsli
nicht wundern muss, dass ich mich
abnehme. Das ist das Müsli, was der Schweizer, der Bircher Benner erfunden hat.
Also original Bircher Müsli ist einfach nur ein paar Flocken?
Das waren einfach eingeweichte Haferflocken, meistens mit Milch eingeweicht, teilweise auch mit Wasser und dann kam Obst runter und das war es dann schon gewesen. Wenn ich heute lese, Schokoflocken hauen sie rein und dann hauen sie der Zucker ohne Ende rein. Das war im Müsli nie vorgesehen. Warum? Ich habe doch Zucker genug drin durch die Haferflocken. Ja?
Aber wenn ich die beiß, wird süß.
Polysaccharide und das ist ja ein Polysaccharid, also ein Mehrfachzucker, die Haferflocken, das baut sich im Körper eh zu Zucker um. Da muss doch nicht noch Zucker rein. Dann kaue ich halt meine Flocken länger, dann wird es schon süß. Allein durchs Kauen. Und da meine ich, das sind eben die Dinge, wo heute die Wissenschaft sagt, da müssen wir hin. Ja, wir machen unsere Lebensmittel einfach alle kaputt. Und dann wundern wir uns, dass wir dann wieder plötzlich Vitaminmangel haben in der heutigen Zeit, obwohl wir alles hätten. Ja, warum? Weil es alles verkocht ist.
Und dann musst du auch aufpassen, wenn du einkaufen gehst, weil je länger die Wurst verarbeitet wurde, umso weniger ist auch von dem Ursprungsfleisch drin.
Ne? Eine Wurst, die ich heute kaufe, da weiß ich genau, sie ist schon mal 30% Wasser drin.
Ja.
nichts gegen Wasser.
Ja,
klar. Ja? Aber zu dem Wasser, mit dem Wasser hat man natürlich auch mit dem sogenannten Crash-Eis beim Kuttern, hat man natürlich auch viel Fett mitgebunden. Ja, durch diese hohen Geschwindigkeiten von so einem Kutter.
Also Kuttern heißt, wenn das Fleisch zerteilt wird,
wenn
sozusagen.
Wenn es mit den großen Geräten gemacht wird, dass eine Emulsion entsteht, dass Wasser und Fett sich verbindet. Das wird ja alles mit diesen Maschinen gemacht. Und dann wird es im Darm abgefüllt. Dann habe ich im Prinzip nichts anderes wie Wasserschnitt festgemacht mit Fett. Ja, und ich weiß ja nicht, was da noch alles drin ist. Dann kaufe ich mir doch lieber einen schönen Schinken. Das ist schieres Muskelfleisch. Das sehe ich aber auch. Da ist kein Wasser drin. Außer beim Pökel, dass das Wasser reingespritzt wird. Aber ich sehe, dass es Muskelfleisch ist. Beim anderen habe ich ja, sagen wir mal, Abgänge drin, die beim Schlachten einfach übrig bleiben. Die verarbeitet werden. Da kommen ein bisschen Paprikaschoten rein, da kommt ein bisschen Grün mit rein. Dann schaut es im Schnittbild gut aus. Aber wenn es unter das Mikroskop liegt, sagst du, das war's gewesen.
Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja. Diese ganzen Snacks, die wir essen, so Chips und irgendwelches Gummizeug, Gummibärchen und Co.
Dagegen isst du sowas? Wie gesagt, Chips kann man als erstes schon mal selber machen. Dann weiß ich auch, was ich da drin habe, was ich verwendet habe, wie stark ich sie gesalzt habe und so weiter. Und
also
so
da fort. Schneidest du einfach rohe Kartoffeln
in Scheiben
und dann haust du rein ins Öl.
Entweder in Öl oder auch im Backofen.
Ja.
Da kann man die wunderbar machen, wie man es heute mit den Backofenpommes auch macht. Man muss immer dazu uns überlegen, brauchen wir diese ganzen Snacks, brauchen wir das überhaupt? Wir wissen ja, früher war der alte Spruch, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann.
Der stimmt aber doch nicht mehr, oder?
Das hat sich alles gewandelt. Aber die drei Pfeiler sollten, außer beim Diabetiker, sollten die schon noch beinhaltet sein. Dass man sagt, okay, morgens heißt aber nicht um 6 Uhr. Bei mir ist morgens 11 Uhr zum Beispiel, wenn ich Tomatenmozzarella esse, weil ich vorher nur eine Banane gegessen habe. Also auf drei Mahlzeiten aufgeteilt, damit der Körper das auch verarbeiten kann. Und vor allem, dass unsere ganzen Organe, die das verarbeiten müssen, dazwischen auch mal Pausen kriegen. Wenn man überlegt, die Bauchspeicheldrüse, die muss heute rund um die Uhr bei jedem Jugendlichen arbeiten. Da werden schnell ein paar Chips reingehauen. Dann wird noch ein Croissant mitgenommen. Dann holt man sich an dem nächsten Brezelautomaten eine Brezel. Das muss alles verarbeitet werden. Das Organ kann nicht mehr Stunden ruhen und sich erholen. Und dann kommt wieder der nächste Schub von dem Nahrungsbrei, der verarbeitet werden muss. Heute ist das ununterbrochen da. Und daher erkläre ich mir auch, warum heute Jugendliche Altersdiabetes haben. Weil die Bauchspeicheldrüse, seitdem die geboren sind, nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Und das war früher so. Da war zwischen jeder Mahlzeit rund 4 Stunden.
Ja.
Und heute wird immer wieder ein Snack einfach reingeschoben.
Ja, aber die machen ja auch süchtig, oder? Also wenn ich eine Packung Chips aufmache, ich kann ja im Prinzip nicht aufhören, bevor die Packung leer ist. Du wirst in meiner Küche auch im Moment ganz, ganz wenig Süßkram finden, irgendwo hinten, weil wenn was da ist, wird es bei mir gegessen.
Ja, dann mache ich halt heute mal einen schönen Fernsehabend und da gibt es halt mal nichts mit Chips. Dann esse ich aber kein Abendessen. Das kann man doch machen. Ich sage doch nicht, dass die Chips schlecht sind. Ja. Die Chips oder die ganzen Süßkram dazwischendurch, das ist das Problem.
Ja.
Das unkontrollierte Essen.
Aber als Snack so eine Nuss oder sowas?
Ja, Nüsse okay. sind immer hervorragend. Das ist Gehirnnahrung in jeder Beziehung. Nüsse sollte man ja auch im Speiseplan ständig irgendwie mit einbauen. Haben wir gestern ja auch gemacht.
Für dich ist ja auch abends kurz vorm Einschlafen Nuss und so ein bisschen Rosinen und sowas. Ja, Studentenfutter
dieses ist... Studentenfutter, das hat man ja auch von einem Professor, der das mal entdeckt hat. Der sagt, okay, das ist genau die Nahrung, die wir eigentlich brauchen. Ohne großen Auftrieb. Also ohne, dass wir sehr, sehr viele Kohlenhydrate in Form von Brot reinschaufeln und so weiter, wo wir den ganzen Organismus belasten. Aber so zwischendurch mal ein Schälchen Nüsse, aber dann dran denken, dann nicht frühstücken, dann zweimal Nüsse dazwischen essen, ja, genau. Dann kommt das Mittagessen.
Ja,
die Zwischenmahlzeit weg. Dann gibt es halt heute Mittag mal nichts, wenn ich in der Uni bin. Dann gibt es halt nur mal Studentenfutter, ein Schälchen Mittag. Das ist dann mein Mittagessen.
So machst du das auch?
Ja, dann kannst du ja nachher wieder 4 Stunden, hast dann Pause bis zum Abendessen, können sich die ganzen Organe, die an der Ernährungsumsetzung beteiligt sind, ja, die haben dann Pause.
Ja.
Aber wenn ich natürlich dann die drei Mahlzeiten mache und dazwischen, dann geht es nicht mehr. Dann ist jede Stunde wird was reingeschoben.
Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich will ein Waschbrett brauchen? Ne?
Ja.
Ich habe gesagt, okay, bis Herbst oder so könnte das klappen. Mein Nachbar gibt mir ein paar Übungen. Der ist Athletiktrainer bei Gladbach, da haben wir auch einen eigenen Podcast gemacht. Und jetzt versuche ich so ein bisschen die Kohlenhydratzahl zu reduzieren.
Ja.
Wie würde denn so ein Ernährungsplan aussehen, der wirklich mein Körperfett aus dem Körper saugt?
Also man muss es langsam angehen. Und da müssen wir sagen, FDH hauptsächlich bei den Kohlenhydraten. Und da haben wir die sogenannten komplexen Kohlenhydrate, das sind Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln.
Raus.
Die müssen nicht auf komplett raus, aber sagen wir runter, mindestens um die Hälfte.
Ja.
Ja? Das sind die Komplexen, das ist auch, ja, ich sage mal, das Hüftgold.
Ja, ja?
Genau. Dann aber Kohlenhydrate aufzunehmen über Gemüse, das wäre das Idealste.
Also was esse ich dann im Moment? Ich habe jetzt gestern irgendwie ein Sellerie-Kartoffelpüree gemacht.
Ja.
Genau, Sellerie-Kartoffel-Karottenpüree.
Ja.
Ich wollte erst mit
Kartoffeln. Aber wenig, mehr Karotten und mehr Sellerie.
Ja, ich glaube, ich habe die Kartoffeln dann ganz weggelassen. Ja, ne? Nur Sellerie-Karotten. Dann habe ich mir jetzt gekauft Wirsching.
Ja, wunderbar.
Den lasse ich einfach in Gemüsebrühe anrühren.
Je nach Jahreszeit oder Grünkohl.
Ja.
Alles, was der Jahre. Also Kohlenhydrate in Form von Gemüse, perfekt.
Also da sind auch überall Kohlenhydrate drin. Weil viele immer sagen, du kannst ja nicht ohne Kohlenhydrate leben.
Gemüse sind Kohlenhydrate, ganz einfach. Ja, klar haben wir Vitamine, Mineralstoffe drin, aber der Hauptnährstoff im Gemüse sind Kohlenhydrate, fertig.
Und
wenn ich mir dann eben die Kohlenhydrate in reiner Form, wie Reis, Nudeln, Brot, Kartoffeln, noch dazu rein esse, das funktioniert nicht, weil der Körper kann die ja gar nicht brauchen.
Ja.
Denn für was soll er denn die verwenden? Du gehst zum Zigarettenholen, du ja nicht.
Nein, aber andere, ich nicht.
Aber andere gehen ja zum Zigarettenholen, fahren die mit dem Auto. Früher hat man einfach ständig irgendwie verbrannt. Machen wir ja heute nicht
mehr. Hast du mal geraucht?
Nein, nie in meinem Leben.
Ja, bei mir ist zum Glück lange her. Und ich habe witzigerweise auch danach abgenommen, weil ich danach auch Sport gemacht habe, weil ich so Angst hatte, zu verfetten. Okay, ich reduziere die Kohlenhydrate. Ich achte ein bisschen auf meine Ernährung. Vielleicht muss ich auch mal den Grundumsatz ausrechnen, wie viele Kalorien ich brauche.
Und also FDH. Auch bei Gemüse. Da nicht die doppelte Menge nehmen. Nein, alles von Haus aus erstmal reduzieren. Die guten Kohlenhydrate in Form von Gemüse, von Obst, außer Weintrauben und Bananen, die sind nicht schlecht, nur die liefern uns momentan wieder zu viel. Darum sollen ja auch Diabetiker Weintrauben wegen dem Traubenzucker und Bananen wegen dem hohen Stärkeanteil reduzieren.
Aber dann Mandarinen im Moment, Orangen?
Mandarinen, Zitrusfrüchte, darfst du alle essen, Mango, die, alles an Obst, Beeren hauptsächlich. Also du kannst alles an Obst essen, wie gesagt, Bananen und Trauben kann man essen, aber dann halt weniger, bis man wieder alles normalisierter macht.
Und zum Frühstück habe ich mir jetzt die letzte Woche immer morgens so ein bisschen Joghurt, so griechischen Joghurt mit ein bisschen Heidelbeeren.
Ja, Eiweiß braucht man.
Eiweiß ist gut, ne?
Ja, Eiweiß musst du jetzt zuführen.
Ich dachte, das griechische Joghurt hat so viel Kalorien.
Nein, aber irgendwo müssen ja auch die Kalorien herkommen.
Ja.
Wenn du jetzt auf FDH umstellst, dann kannst du nicht sagen, jetzt nehmen wir nur alles Kalorien an und dann nochmal 50% runter auf FDH. Das geht nicht. Du musst natürlich diese Fettsäuren, die brauchen wir aus tierischen Produkten und aus pflanzlichen Produkten, die musst du schon zuführen. Also, da kann man also völlig, da muss ich jetzt eben nicht bei FDH muss ich nicht umstellen und sagen, es wird nochmal fettreduziert eingekauft. Das muss ich ja nicht machen.
Was eigentlich mit dem Zucker? Das ist ja auch eine richtige Welle gewesen in den letzten Jahren. Alle wollen Zucker, plötzlich No Sugar, ohne Zucker.
Zucker sollte eigentlich, also Speiseplan komplett verschwinden.
Ja?
Ja, für was brauchen wir Zucker? Also ich meine jetzt reinen Zucker.
Achso, damit süß wird, so bist du.
Ja, nur, dass wir unseren Gaumen befriedigen.
Genau, ist halt ein Genussmittel.
Ja, aber ich kann da dann auch, wenn ich abnehmen will, dann kann ich doch auch mal eine Süßstofftablette nehmen. Löse die mit dem Fruchtsaft auf und mische die unter meinem Obstsalat oder was. Wenn es nur um die Süße geht.
Also da würdest du sagen, ist es okay?
Ja, jetzt in der Abnehmphase. Ich würde es wieder noch machen, weil ich es ja nicht brauche.
Ja.
Ich habe meine 70 Kilo.
Du brauchst es wirklich nicht.
Und muss man da keine Gedanken machen, weißt du?
Machst du denn überhaupt Sport aus?
Ja, täglich.
Was machst du?
Ja, ich habe daheim ein eigenes Studio, Fitnessstudio. Es kommt darauf an, auf was ich jetzt gerade Lust habe. Wenn ich viel mit dem Hund draußen war, 3, 4, 5 Kilometer, dann sage ich, heute brauche ich nicht runtergehen.
Bist du das? Das muss dein Handy sein, oder? Ja. Herr Rossmeier ist heiß begehrt. Aber es ist okay. Ne? Das zeigt ja, dass er im Prinzip... Du kannst ruhig rangehen, Armin. Der macht es auch. Guck mal, wer es ist. Jetzt keine Verbindung bei mir in der Wohnung. Schalt's einfach ab. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast ein eigenes Fitnessstudio unten im Keller und da gehst du immer rein und was machst du dann kardiomäßig?
Wenn ich den tagsüber 2 oder 3 Mal rausgehe, ist so, heute habe ich Zeit, heute glaube ich, schönes Wetter.
Du hast so einen ganz kleinen, ne? Den Luis.
Chihuahua, von meiner Mutter übernommen. Dann laufe ich am Tag 4, 5, manchmal 6 Kilometer und dann sage ich, okay, brauche ich heute nicht aufs Laufband gehen. Ja, dann habe ich natürlich meinen Turm drin, dann gehe ich auf den Schmetterling, also ich, dass ich halt den Oberkörper auch trainiere. Ich bin jetzt keiner, der Muskeln aufbauen will oder groß, weißt du? Ich will einfach eine ästhetische, schlanke Figur haben und das kann ich alles mit meinem Studio daheim selber abdecken. Und wenn ich irgendwo schwimmen kann, schwimme ich. Zum Beispiel in jedem Hotel, wo ein Schwimmbad dabei ist, bin ich dann eine Stunde mal im Schwimmbad oder im Sommer im Freibad oder am See. Also ich Ich betätige mich täglich mit irgendeiner Sportart.
Schwimmen wurde mir jetzt auch empfohlen von meiner Osteopathin. Wegen der Längsbauchmuskeln.
Wo willst du schwimmen?
Hier ist ein Münsterbad, ja, um die Ecke. Auf.
Ja, ja. Ungefähr, nicht in der Pfütze. Vorher nicht Wasser ablassen, ja, kannst genau. Du ohne Probleme schwimmen. Genau. Nein, also du siehst, sportliche Betätigungen musst du machen, wenn du was sprich Bauch willst. Ja. Sonst geht's nicht.
Bist du der einzige, wenige Köche zumindest, die man im Fernsehen sieht, sind so schlank wie du.
Ja, vor allem auf Dauer.
Das haben sie über die Jahre so gehalten. Ja, ja.
Auf Dauer.
Bist du dann auch sehr diszipliniert? Schon, oder?
Ja, ja, sehr.
Was ich sage, so?
Ich weiß genau, was ich gegessen habe. Am Abend kann ich dir genau sagen, was ich gegessen habe. Ich könnte dir fast bis auf 10 Kalorien, Kilokalorien, könnte ich das garantiert schätzen. Könnte ich sagen, heute waren es ungefähr 1800. Weißt du? Ja, weil ich mein Leben lang mich damit beschäftigt habe.
Logisch.
Ich kenne die ganzen Produkte. Ich kann dir sagen, Spargel hat 18. Ja? Der Wirsing hat 22. Ich könnte jetzt von jedem Produkt...
Ich will dich jetzt nicht abfragen.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Und das läuft bei mir natürlich die innere Uhr immer mit, weil das ist auch mein Beruf. Und ich bin froh, dass ich so einen schönen Beruf habe, wo ich das auch alles dann erlernen kann und auch für mich einsetzen kann.
Viele sagen immer, ja, ich muss als Koch dauernd probieren.
Ja. Ja, das ist ja, damit gegen es nichts einzuwenden. Dann darf ich mich aber nicht hinsetzen und nochmal 3 Hauptmahlzeiten machen.
Ja.
Der Koch, der probiert den ganzen Vormittag und dann um Mittag um 2, 3 ist Feierabend, da setzt er sich hin, ist völlig normal. Ja? Dann geht er in Zimmerstunde, in Pause, legt sich meistens hin und holt sich, dann kommt er 5:30 zurück, dann wird erst gegessen und dann wird wieder das Kochen angefangen. Und wenn dann nachts um 11, 12 Feierabend ist, wird nochmal gegessen.
Dann muss man sich auch nicht wundern.
Und da braucht man sich nicht wundern.
Da muss jetzt diszipliniert sein. Kreierst du seit Jahrzehnten Gerichte fürs Fernsehen. Früher hast du eigene Lokale gehabt. Mittlerweile versuchst du im Radio und Fernsehen den Menschen gesunde Küche nahezubringen. Wie kreierst du ein Rezept? Passiert das alles bei dir im Kopf oder probierst du zu Hause noch richtig aus?
Ja, nein. Also ist es so, das passiert im Kopf. Nur die Technologie probiere ich dann schon aus.
Ja.
Also wenn ich
jetzt du weißt, was zusammenpasst und schmeckt.
Ich baue mir das erst mal zusammen. Dann schaue ich das ernährungsphysiologisch an. Sage, okay, wie und wo? Wo ist der Nutzwert bei diesem Gericht? Und dann sage ich, lässt sich das technisch so umsetzen, wie ich mir das jetzt im Kopf vorstelle?
Mach mal ein Beispiel, wie du es dann im Kopf machst.
Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt ein Gericht, das wir gestern hatten. Das war eine Ofensüßkartoffel nach Anti-Aging-Methoden und das Ganze mit Lammhack, mit Paprika angereichert. Und so weiter. Da habe ich überlegt, kriege ich das hin, dass das Lammhack zur gleichen Zeit durch ist wie die Süßkartoffel, weil die ist
ja
roh.
Ja. Ja,
die höhle ich ja aus, die Haube dann drauf von dem Fleisch. Und dann probiere ich das aus, schreibe mir die Zeiten auf, damit ich dem Zuschauer unten drunter schreiben kann, Süßkartoffel im Backofen bei 150 Grad braucht jetzt so und so viele Minuten. Die Technologie muss man dann ausprobieren, weil ja jedes Produkt mit der Temperatur anders reagiert. Da ich aber bei Anti-Aging nicht über 150 Grad gehen kann, muss ich ja wissen, funktioniert das, dieses Gericht mit 150?
Ach, damit die Nährstoffe erhalten bleiben.
Ja, schaffe ich das und dann probiere ich das. Das Gericht, die Kombination des Gerichts ist das eine. Und das andere ist die Umsetzung.
Was mich ja immer fasziniert, sind deine Eintöpfe.
Ja.
Also wenn ich die Rezepte zu Hause ausprobiere, funktioniert immer. Und ich bin jedes Mal überrascht, auch wie du es hinkriegst, mit ein bisschen Salz und Pfeffer, aber das ist einfach die jahrzehntelange Erfahrung, ne?
Ja.
So eine Suppe in die richtige Richtung zu kriegen.
Ja, wenn ich also und da muss ich einfach wissen, dass ich, wenn ich ohne Gewürze groß arbeiten will, weil die Möglichkeit nicht da ist, ein Gewürz brauche ich, Liebstöckel, Maggi-Kraut. Und das weißt du aus allen Zeiten, wenn die Oma daheim was gekocht hat oder deine Mutter, da haben halt die Maggi-Flaschen da gestanden, das wollen wir ja nicht mehr. Aber Liebstöckel ist ja Maggi-Kraut, schneiden, reingeben. Und da sagt sie, der Eintopf schmeckt wie bei meiner Mutter. Ja klar, die hat halt damals ja, Maggi reingeben. War halt so, wenn man frische Kräuter ja nicht so rankam, ja. Das war ein...
Und
also in jeder Kneipe bei den Maggi-Flaschen am Tisch gestanden.
Und an was ich jahrelang schon scheitere, sind so Gnocchi oder Ravioli. Bei dir gehen die Nudeln immer so leicht von der Hand. Wo hast du das gelernt?
Naja, das kommt aus der Zeit in Italien.
Also du hast ja auch europaweit gekocht.
Ich war ja in Italien, ich war in Mailand und war in Rom als Koch und muss sagen, da gab es eine eigene Pastaia, eine Nudel, einen Raum, wo die Nudeln hergestellt wurden von einer italienischen Mama, die uns als Jungköche dann auch rausgeschmissen hat, weil wir ihr zu lästig waren, rausgeschmissen hat, weil sie Angst gehabt hat, wir schauen ihre Geheimnisse ab. Aber du weißt ja, wir waren ja auch nicht die ganz Blöden. Da haben wir wieder mit irgendwelchen Tricks versucht. Einer hat am Fenster wieder Gaudi gemacht. Ja, die hat natürlich zum Fenster rausgeschaltet. In der anderen Zeit ist der eine hinten rein und hat schnell das Rezept mitgenommen, kopiert. Der hat weiter seinen Zirkus gespielt. Ruckzuck
hatten wir Rezepte geklaut.
Ja, ja, klar.
Ja, klar.
Aber da habe ich erst mal gelernt, dass man eine Pasta herstellt, indem man auch verschiedene Mehle mischt, was den Klebergehalt angeht. Verstehst du? Um das eine, was richtig, dass man das richtig ziehen kann, den Teig. Aber das
brauchst du viel Kleber, sonst reißt du den auseinander.
Ja, das musst du erst lernen. Und das habe ich halt da in der Pastaia gelernt und bei Gnocchi, völlig klar, auch in Italien gelernt.
Mir fallen die immer auseinander.
Naja, weil du zu wenig Mehl reingibst.
Ja, klebt zu wenig dann.
Ja, du hast zu wenig Mehl drin und du nimmst eine mehlig kochende Kartoffel und die hat ja wenig Bindung. Und jetzt bei den Gnocchi gibst du vielleicht nur 2 Eigelb rein, jetzt brauchst du aber noch einen Kleber, also brauchst du Mehl.
Ja. Viele sagen ja, ich mache das eh nicht mehr zu Hause, ist viel zu kompliziert. Ich kaufe mir einfach die fertige Nudel und hau die bei mir in den Topf. Aus die Maus.
Ja.
Aber selber machen kann schon auch große Freude sein. Und du hast halt teilweise.
Das kann große Freude sein. Und man lernt natürlich das Produkt kennen. Wenn man plötzlich merkt, das mal klebt das alles, beim nächsten Mal nehme ich ein bisschen mehr Mehl. Und dann beim nächsten Mal sind sie schon besser. Und dann macht man sie wieder und sagt man, jetzt habe ich es perfekt. Ja? Wenn man natürlich dann die Sachen kauft, dann wird man sein Leben lang nie eine eigene Nudel herstellen können. Weil das ist ja ein Lernprozess, der bei jedem Kochen stattfindet. Bei jeder Sache, auch ich heute noch. Wenn ein Koch, ganz ehrlich, muss sagen, bei jedem Gericht, das zubereitet, lernt er wieder was Neues dazu. Das muss nicht gleich weltbewegend sein, aber eine Sache, genau, jetzt weiß ich es. Aus dem Grund war
das. Ja, ich werde es auf jeden Fall probieren. Könntest du mir denn so einen Plan machen mal? Weil ich bin ja jemand, wenn du mir jetzt, also wir haben ja jetzt ganz viel besprochen und ich habe wieder viel mitgenommen, aber ich würde dann wahrscheinlich doch sagen, ja, ach, heute nehme ich das, heute nehme ich das. Man muss sich, glaube ich, wenn man wirklich was erreichen will, auch für die eigene Figur, das echt aufschreiben, oder?
Ja, dass man immer, da geht es darum, seinen inneren Schweinehund zu überwinden, sich ständig mit dem Geschriebenen
auseinanderzusetzen.
Wie man am neuen Jahr sagt, im neuen Jahr rauchen will ich aufhören. Das, wenn man das am Silvesternacht sagt, beim Glas Champagner oder Prosecco, bringt nichts.
Ja, ja.
Da muss man sich wirklich aufschreiben, muss man sagen, so. Und am nächsten Tag, wenn Kaderstimmung alles rum ist oder spätestens 3 König, am 6. Jahr muss man sagen, so, wo ist jetzt der Zettel? Dann schauen wir da mal drauf. Aha, was haben wir jetzt gemacht mit dem Rauchen? Klappt immer noch nicht. Konsequent gehe ich jetzt den Punkt an.
Ja,
man muss sich ständig selber motivieren, ständig selber daran erinnern und wie gesagt, auch mal über den eigenen Schweinehund hinwegspringen und sagen, okay, pass auf, nein, das gibt es jetzt nicht.
Ja. Könntest du mir nicht so einen Zettel machen, mal für eine Woche?
Ja, ich kann dir einen kompletten Plan mal aufbauen.
Nicht von den Bobfahrern, die brauchen zu viel Kalorien. Das müsste bei mir ein bisschen weniger werden.
Ja, ich weiß, ich kenne ja dein Leistungspensum.
Ja.
Nein, Ingo, das ist ja nicht negativ. Ich weiß, dass du mehr Brainfood brauchst mit Powerfood. Weil du halt mehr mit Kopf arbeitest. Also bei dir habe ich jetzt zum Beispiel, hätte ich gegen Studentenfutter gar nichts.
Ja.
Ja, weil dem lebst du ja unter anderem, weil du ja sehr viel mit dem Kopf arbeiten musst. Beim anderen Sache, der draußen jetzt arbeiten müsste, so wie du brauchst das gar nicht essen, Studentenfutter, kannst du mal essen, aber du brauchst richtige Zusammensetzung. Du musst eine richtige Menge Eiweiß haben, deine richtige Menge Kohlenhydrate und auch deine richtige Menge Fett. Weil du bist draußen, wir haben jetzt womöglich fast 0 Grad, ja. Du musst ja, dein Körper muss auf 36 Grad bleiben. Du musst ja ständig heizen.
Ja, das ist, glaube ich, der größte Kalorienverbraucher, oder? Ja,
dann brauchst du aber auch die Möglichkeiten. Wenn du schnell heizen willst, so Schnellheizer sind Kohlenhydrate. Und die längeren, das sind die Briketts, das ist das Fett.
Mhm.
Ja, wenn ich sage, und da muss ich halt dementsprechend nachjustieren. Aber das muss man eben individuell, jeder Mensch hat einen anderen Stoffwechsel. Darum sage ich ja, wenn man sagt, diese Diät und diese Diät bringt alles nichts. Das ist für einen gut, für den Hundertsten gut, für den Tausendsten gut, aber nicht allgemein. Ja. Weil jeder anders verstoffwechselt. Man muss eigentlich für jeder muss seine Nische finden, mit der er sagt, jawohl, das mache ich jetzt seit 2 Jahren so und so, fühle ich mich wohl. Dann soll er da auch bleiben.
Ich bin gespannt auf meinen Plan. Würde von dir gern noch mal wissen, was wir alle für unseren nächsten Restaurantbesuch vielleicht mitnehmen können. Was gibst du als Tipp mit an die Hand, wenn man ins Restaurant geht? Was für Gerichte, sagen wir mal, sollte man eher bestellen und von welchen sollte man lieber die Finger lassen?
Das kommt immer ganz darauf an, wenn ich schon mal, bevor ich ins Restaurant reingehe, lese ich ja außen den Aushang. Auf dem Aushang ist ja ein gewisses Speisenangebot dargeboten. Es muss ja nicht alles ausgehängt sein, aber laut Vorschrift ein gewisser Teil, die Hälfte in etwa. Dann weiß ich schon, wie viele Sachen nicht frisch sind. Wenn ich das Gericht lese, sage ich, okay, kann der nie frisch machen bei dem Laden, weil da müssen die Gäste ja stundenlang warten. Also wird es aufgewärmt oder sein Fertigprodukt, das ist eine Mikro, sage ich jetzt mal,
zum Beispiel?
Warm macht. Ja, das könnte, ich weiß, wenn ich irgendwo liegt, Nasi Goreng.
Ja.
Wenn eine asiatische Küche oder irgend so was Fremdländisches macht und ich lese Sachen, weiß ich genau, das ist ein Fertigprodukt, das haut er nur im Kombidämpfer rein und fertig.
Gibt aber auch die wenigen, die es dann live machen.
Das sind
die
ganz wenigen, aber daran erkennst du das dann, weil er dann das genau beschreibt. Da steht dran, Nasi Goreng mit. Dann schreibt er rein, was er da alles verwendet hat. Daraus kann ich schon lesen, aha, der macht's. Ich muss mich darauf einstellen, steht aber auch öfter dann drunter. Zubereitungszeit ungefähr 35, 40 Minuten.
Ah, das ist schon mal ein guter Tipp.
Das ist schon ein guter Tipp dann. Nur wenn das draufsteht und es stehen mehr so Sachen drauf und du weißt, das ist der kleine Laden, die Küche, und da macht der so viel Gerichte, das kann er gar nicht gehen. Ja. Und wenn ich dann lese, dass man der Weißwurst am Vormittag zum Frühschoppen bis zum Hummercocktail nachts um Mitternacht an der Bar angeboten wird, dann weiß ich genau, dass es zu 60% oder 80% alles Fertigprodukte sind.
Schmarrn. Ja. Und als wichtigsten Tipp für die Menschen, die noch zu Hause kochen, was sind so die größten Küchenfehler, die du immer wieder beobachtest?
Die zu hohen Temperaturen. Allgemein, jedes Produkt hat einfach eine gewisse Temperatur, wo es gegart werden muss. Und die muss man natürlich erkennen. Und wenn ein Fleisch anlange, weiß ich genau, bei welcher Temperatur ich das jetzt in die Pfanne lege. Oder was ich mit dem mache, das ist auch nicht zum Braten, geht es überhaupt nicht. Ja. Ja? Das ist ein gewisser Lerneffekt und man kann das auch nicht genau beschreiben, weil dann wieder Unterschied ist zwischen Bioware und der herkömmlichen Ware. Dann
also Bioware braucht länger als
nein, das ist wieder auch wieder unterschiedlich von der einen Seite Sache zur anderen. Man kann das alles nicht pauschalieren. Man muss sich einfach mit den Produkten immer wieder beschäftigen und dann die richtige Zubereitungsart für das rausholen. Also der größte Fehler ist in der heutigen Zeit immer, auch in Restaurants, viel zu hohe Temperaturen, das Produkt viel zu schnell angehen lassen, ein Fleisch nachher raus tun und dann gleich servieren, sondern es musste erst mal ruhen, dass sich das setzt. Ja? Und dann, solange wie das noch gewölbt ist, kann ich es doch gar nicht anschneiden. Und dann warten, in Ruhe anschneiden, auftroschieren und so weiter. Und ob das jetzt Gemüse oder Fleisch ist. Ja, ich muss also wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel Aubergine grillen will. Ja, eine Aubergine, die ist ganz einfach, das ist ein Schwamm. Die saugt sich mit Fett ohne Ende voll. So viel Fett kannst du gar nicht in die Pfanne schütten, das ist ja schon wieder weg, aufgesaugt. Da muss ich halt die Aubergine vorher schneiden, in Salzwasser einlegen, diese Scheiben, die vielleicht so fingerdicht geschnitten sind. Dann saugt die sich erstmal mit Wasser an. Und dann, wenn ich dann die rausnehme und diese kurz auf Küchenkrepp legen, spinsel die mit Öl ab, kann das Öl schon nicht einziehen, weil da noch Wasser drin ist. Und dann lege ich es in die Pfanne, dann wird das Öl gleich warm, zum Anbraten verwendet, aber der Wasserkern bleibt ja erst noch mal drin und kommt in das Produkt gar nicht rein. Und da habe ich nachher eine gebratene Scheibe Aubergine, wo ich sage, genau so wollte ich sie. Und sonst kriege ich sie halb verrunzelt. Ja, eine einzige Fettbombe, wenn du die in Küchenkrepp einwickelst und wirst sie kurz auswringen, tropft das Fett aus dem Küchenkrepp raus. Also man muss ja wissen, aha, die muss erst im Wasser einlegen.
Also wir wollen alle animieren, einfach mal ein bisschen selber auszuprobieren.
Auszuprobieren und zu vor allem sich mit den Produkten anfreunden.
Und ja? Wenn du essen gehst, lässt du auch mal ab und zu den Koch kommen, wenn es nicht gut schmeckt?
Nein, wenn ich den Koch kenne, dann mache ich das nachher, aber nie öffentlich. Und weil ich weiß ja auch nicht, was ist heute passiert. Zwei Leute ausgefallen, vielleicht nur ein Koch da, die Kneipe ist voll. Man muss ja auch Rücksicht nehmen, was alles sein kann.
Ja.
Wenn ich natürlich öfter das habe, dann gehe ich einfach nicht mehr hin. Ja. Weil ich sage, das ist ein scheiß Laden. Ja, okay. Aber eine Momentaufnahme darf man niemand zum Verhängnis machen. Ich darf nicht sagen, das ist ein scheiß Koch. Nein, das ist ein wunderbarer Koch, verstehst du? Aber der ist heute so überfordert. Der Azubi ist in der Schule, Blockunterricht, der ist die nächsten zwei Wochen nicht da. Jetzt hat sich ein anderer Koch krank gemeldet. Ja? Der andere muss irgendwo anders hin mit seinem Kind oder die Frau ins Krankenhaus bringen. So. Das sind Situationen, die muss auch der Gast mal akzeptieren können. Ohne dass er groß Wirbel macht und sagt, ja, wie und wo, ich bezahle für das Haufen Geld, wie und wo. Dann kann man doch in Ruhe sagen, passen Sie auf, es war heute nicht so zum Kellner. So, dass die anderen das gar nicht mitkriegen. Aber ich weiß, bei euch schmeckt es immer. Dann sagt automatisch, kommt dann, ja, wir haben heute so einen Engpass in der Küche oder ist Folgendes passiert. Ja, dann weiß ich, warum das so ist. Aber dann habe ich nicht manche Snobisten, die wollen sich dann auch bei Weinauswahl gegenüber dem Personal aufspielen. Nein, und der ist niemals halbtrocken und so weiter und so fort. Ja, wenn ich ihn probiert habe, das hat sie mir gesagt, halbtrocken und er ist es nicht, ja, dann lassen wir halt einen anderen bringen. Aber da muss ich doch keinen Werbel machen. Und muss kein doch Stress. Nicht Leute bloßstellen. Weder den Koch noch dem Kellner. Das macht man einfach nicht.
Ja. Auf der anderen Seite, entspannt was sagen, finde ich schon immer wichtig, weil sonst kann sich das Restaurant ja auch nicht verbessern. Nein,
das sage ich ja. Wenn ich den kenne und ich gehe dann weg und dann schaue ich in der Küche vorbei, sage ich, du, pass auf, heute, deine Hummersuppe war in Ordnung, aber doch schon ein bisschen versalzen. Ja, schau genau. Einfach nochmal nach. Aber da mache ich kein Werbel drauf.
Aber Salz ist ja auch so ein Ding.
Man kann ja mit jedem, ganz normal jeden, jeder Koch freut sich doch, wenn du mit ihm darüber über irgendwas sprichst. Ja, bevor er draußen hört vom Kellner, ah, der Gast hat sich aufgeführt, das wäre ein Fraß gewesen und so weiter. Nein, das muss doch nicht sein, das kann man doch ganz locker behandeln.
Ganz kurz noch zum Schluss. diese Geschichte mit dem Salz ist ja fast so schlimm wie mit dem Zucker, oder?
Du musst aber dazu sagen, es kommt drauf an, wenn ich daheim wirklich immer frisch koche, dann ist es mit dem Salz ja nicht so schlimm, weil ich dann steuere ich das Salz und ich sehe es ja. Das Schlimmste ist ja, wie bei Zucker auch, immer das versteckte Produkt. Salz oder Zucker im Produkt versteckt,
wo
ich nicht erkenne. Ja, wie bei Chips oder bei irgendwelchen Sachen, wo dann schon so viel Salz drin ist und dann esse ich noch irgendwas anderes dazu. Weißt du, was ich meine? Da. Was wir nicht sehen können oder erkennen können, das ist die größte Gefahr. Wenn ich aber frisch koche, mein frisches Gemüse und so weiter, dann siehst du mal erst, mit wie wenig Salz das Gemüse schmeckt. Ganz kurz die Mühle bewegen und schon schmeckt das Gemüse. Wenn ich das aber als Fertigprodukt kaufe, ja, da ist eine Menge drin, weil es ja teilweise auch als Konservierungsstoff eingesetzt wird. Zum Beispiel alles, was gepökelt ist, ist ja das Salz nicht nur drin, um dass es schmeckt, sondern ist ja auch drin, um das Produkt zu konservieren, wie bei Salami und so weiter. Und da muss eine gewisse Menge ja drin sein. Darum sollte man solche Produkte ja dann nicht auf die Pizza legen, wo die Flüssigkeit von der Wurst dann komplett rausgeht. Und die verrunzelte Wurst, die dann da drauf liegt, diese Salami, ist natürlich Salz wie Sau. Ist ja völlig normal, ja, weil die ja schon gepökelt ist und jetzt wird sie erhitzt. Da verdoppelt sich ja dieser Salzgeschmack.
Also Salami auf die Pizza legen.
Nein, oder Schinken, das ist über, ist Blödsinn. Macht, ja, ist ja auch über. Pizza wird bei 230, 240 Grad geschoben im Backofen. Und alles, was gepökelt ist, darf nicht höher wie 130 Grad erhitzt wegen Nitrosamine. Nitrit verändert sich bei über 130 Grad zu Nitrosamine. Und nachweislich sind Nitrosamine krebserregend. Das ist nachgewiesen seit 10, 15 Jahren oder 20 Jahren weiß man das. Darum gibt es ja auch das Eisbein. Und wenn ich natürlich ein Eisbein auf dem Grill mache, die Haxe, die gepökelte, und grill die dann und habe dann 250 Grad, das ist das Gefährliche. Das Eisbein ist doch in Ordnung, das hat ja nur 90, 95 Grad, wird doch nur gekocht. Ein Kassler, wunderschön. Warum muss ein Kassler, wie wir blöd heutzutage, auf den Rost gelegt werden? Hat es früher nie gegeben. Kassler wurde in Sauerkraut gesteckt, heiß gemacht oder ins heiße Wasser und Sauerkraut dazugereicht und Erbsenpüree. Nein, heute müssen wir das grillen. Weißt du, das sagt die Wissenschaft. Das Produkt ist nicht immer das Schlechte. Die und Zubereitungsart, die Technik ist das Schlechte.
Ein Sauerkraut gehört auch dazu, ne? Muss ich auch ein bisschen was nehmen. Weil das räumt richtig durch,
sagst du. Sauerkraut ist gesund, am liebsten jede Woche zweimal. Also ich esse oft rohes Sauerkraut. So in der Woche, naja, eine Dose schaffe ich, so eine Kilodose. Einfach, wenn ich
nicht viel Kalorien?
Einfach null, also Kalorien, 12. Da stehe ich früh auf, dann nehme ich 2, 3 Gabeln rohes Sauerkraut einfach aus der Dose raus, esse es. Stuhlgang funktioniert, alles läuft wieder durch die Milchsäure, die Bakterien. Auch wenn du am Abend wieder mal ein bisschen mehr getrunken hast, auch das.
Ja, Alkohol lasse ich jetzt auch erstmal weg.
Nein, ich meine nur, also solche alten Dinge, gerade das Fermentieren, was wir ja früher gemacht haben, wie Sauerkraut ist ja nichts anderes wie Fermentieren, wie das Kimchi in Nordkorea und so weiter, die das ja ständig essen. Die Leute leben aber gesund. Verstehst du das? Und wir haben ein gesundes Produkt wie Sauerkraut. Wenn ich dann die Jugendlichen höre, ach, Sauerkraut gibt's? Nee, da essen wir heute nichts, wenn es keinen Salat gibt. Im Sauerkraut habe ich Vitamin C, das reicht mir für die ganze Woche. Leider kann man es halt nicht speichern. Aber im Salat habe ich null. Und dann, wenn Sie da sagen, Sie haben einen Kopfsalat gegessen, kann ich ja gleich vergessen. Das ist 0,90% Wasser. Und da ist null Vitamine mehr drin, wenn es am Tisch steht. Und deshalb umdenken, einfach sich mit den Produkten beschäftigen, dran denken, dass die wichtigste Maschine ist unser Körper. Und das muss ich ständig erhalten. Über den muss ich wesentlich mehr wissen, wie über mein Auto. Da kann der Fachmann nachschauen, wenn es irgendwas nicht geht. Aber um mich selber muss ich mich kümmern. Und die Verantwortung dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Die müssen wir selbst haben.
Herr Rossmeier, ich habe verstanden. Ja? Ich werde mich intensiv jetzt um meinen Körper kümmern. Der Ernährungsplan wird umgesetzt und der Waschbrettbauch kann kommen.
Und dann sprechen wir uns wieder.
Danke.
Bitte.
Armin Rossmeier, da waren eine Menge Geschichten dabei, die ich jetzt irgendwie Schritt für Schritt versuche, in meinen Alltag zu integrieren. Wenn du es auch versuchst, schick mir gern ein Feedback, wie es geklappt hat. Eines meiner Lieblingsrezepte von Armin, einen fantastischen Eintopf, packe ich dir mit in die Shownotes. Der ist sehr simpel nachzukochen und passt perfekt in diese Jahreszeit. Wie die Switch-Truppe Armin und mich durch den Kakao gezogen hat, findest du da auch. Und wenn dich mehr inspirierende Erfolgsgeschichten von Stars interessieren, schau gerne mal in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Da gibt es eine ganze Menge besonderer Menschen mit unglaublichen Karrieren. Ein persönliches Feedback von dir freut mich immer. Ein Post auf meiner Instagram- oder Facebook-Seite ist eine Möglichkeit dafür. Teile meinen Podcast gern auch mit deiner Community, das würde mich freuen. Oder hinterlass eine positive Sternebewertung bei Apple Podcasts, das wäre klasse. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.